Über den Brexit spreche ich auch gleich hier mit Susanne Schmidt. Herzlich willkommen zu unserer Sendung zu Hause und herzlich willkommen Sie hier im Studio. Bei uns geht es um die Schlagzeilen, die Themen und die Menschen dieser Woche.
Hochspannung in London vor der Parlamentswahl. Bekommt Boris Johnson die Mehrheit für seinen radikalen Brexit-Kurs? Dazu im Studio Finanzexpertin Susanne Schmidt. Russland am Pranger. Russische Sportler werden wegen Staatsdoping von Olympia ausgeschlossen. Und deutsche Ermittler verdächtigen den russischen Geheimdienst, Drahtzieher eines Mordes in Berlin zu sein. Ist das Misstrauen des Westens gegen Putin berechtigt? Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind am Ziel. Aber bekommt das neue SPD-Führungsduo im Clinch mit der Union jetzt kalte Füße? Tempolimit und Sprit 70 Cent teurer. Das Umweltbundesamt fordert Radikales für den Klimaschutz. Ist das durchsetzbar? Sie kämpft seit langem für Menschen mit Down-Syndrom.
Ich will nicht abgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben.
Im Studio Nathalie Dedreux und ihre Mutter Michaela. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Die Autorin Amelie Fried, der TV-Moderator Jörg Thaddäus und der Journalist Nikolaus Blome.
Und gerade Ihnen ein herzliches Willkommen. Schönen guten Abend, meinen Kommentatoren. An diesem Mittwochabend, liebe Frau Fried, was hat Sie in dieser Woche überrascht?
Überrascht hat mich so einiges, aber unter anderem ein Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer, den ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, man könnte ja wenigstens mal drüber reden, nämlich ein verpflichtendes soziales Jahr für junge Menschen, aber den hat sie natürlich in bewährter Manier so unabgesprochen rausgehauen wie andere Vorschläge vorher auch schon und damit ist er ja eigentlich schon so gut wie tot und das finde ich eigentlich schade.
Weil sie es gut fänden, wenn alle jungen Menschen in Deutschland ein Pflichtdienstjahr
Ich fände es gut, wenn man zumindest mal drüber nachdenken würde, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, dass junge Menschen ein Jahr ihres Lebens vielleicht der Gemeinschaft, der Gesellschaft zur Verfügung stellen, indem sie sich in Milieus begeben, in die sie sonst nie kommen würden, indem sie vielleicht Dinge tun, die sie sonst nie tun würden und ein Stück Lebenserfahrung und persönliche Reife davon mitnehmen, die ganz sicher am Ende unserer Gesellschaft und uns allen zugute kämen.
Aber die große Frage ist, muss man die dazu verpflichten?
Das ist ja der Schwerpunkt. Ich fürchte ja, weil im Moment, wenn Sie sich anschauen, die Zahlen von dem BUFDI, dem Bundesfreiwilligendienst, das sind 40.000 Menschen. Und das sind nicht nur Junge, das sind eben auch sehr viele Ältere. Und ich finde, also ich meine, diese jungen Menschen werden, bis sie 70 ungefähr sind, arbeiten müssen. Da können sie, glaube ich, ein Jahr entbehren. Auch wenn Herr Lindner der Meinung ist, sie sollten so schnell wie möglich dem Wirtschaftskreislauf zugeführt werden, weil wir doch Fachkräftemangel haben und überhaupt. Ehrlich gesagt, man kann nicht alles ökonomistisch betrachten. Man muss eben auch andere Werte sehen und diese Werte werden zum Beispiel in einem solchen Jahr vermittelt.
Pflicht, ja oder nein, Herr Thaddäus?
Ich habe immer Schwierigkeiten, Leute irgendwas zu zwingen.
Ja. Und, ich hab aber selber, Sie müssen es ja nicht, das wäre ja dann die Regierung.
Ich habe 20 Monate Zivildienst gemacht, das war eine fantastische Zeit. Ich bin anschließend auch noch hauptamtlich Rettungssanitäter geblieben, weil es mir so gut gefallen hat. Also das ist der Beweis dafür, dass es toll war. Aber was mir nicht daran gefallen hat, meine Begegnungen mit dem Staat sind insgesamt alle nicht so sympathisch gewesen. Und das war eine weitere unsympathische Begegnung, dass jemand kommt und sagt, du musst das jetzt machen und du musst vorher aufwendig verweigern. Aber natürlich, ich stimme Frau Fried zu, das ist eine tolle Erfahrung. Ich finde es aber immer schöner, wenn man Leute wirbt, statt sie für irgendwas zu irgendwas zu verpflichten oder zu zwingen.
Früher hatte ja auch niemand was.
Doch, ja, ich hätte auch, also ich fand die Wehrpflicht nicht
gut. Naja, Herr Blome hat.
Nee, aber Wehrpflicht oder Verweigerung, aber das war ja ein soziales Dienstjahr sozusagen.
Herr Blome hat gedient, muss man dazu sagen.
Ja, klar.
Wären Sie denn dafür auch als Vater, dass eben etwas soziales Dienstjahr
ein. Fände ich gut, ja. Fände ich gut. Und zwar, weil es. Vor allen Dingen, weil das was herstellt, klang eben schon einmal an, was eben ein bisschen verloren gegangen ist. Ich habe Bundeswehr gemacht und die ersten 3 Monate mindestens hat man dann, da war halt ein Abiturient auf der Stube, da waren Leute, die machten gerade eine Lehre, andere, die kamen gerade von der Schule und hatten noch gar nichts in der Hand oder kamen von der Hauptschule. Das war eine bunte Mischung und bei der Fragmentierung der Gesellschaft, die ja doch ein bisschen eher weiter auseinander gerutscht ist oder in ihren eigenen unterschiedlichen Milieus so verbleibt im Laufe des Lebens, das an einem Moment vorne am besten, früh, mal komplett so durchmischen und nur für eine kurze Zeit in Wahrheit, ja, Das finde ich gar nicht schlecht. Die müssen jetzt nicht alle zur Bundeswehr. Ich finde allerdings, Mädchen und Jungen, also Jungen und Mädchen sollten gehen. Das war beim letzten Mal, wenn man an die Wehrpflicht sich erinnert, ein bisschen anders. Das wäre jetzt deutlich gerechter.
Da war
aber
das Argument, wenn ich das kurz sagen darf, dass Frauen natürlich dadurch Zeit verlieren, dass sie Kinder bekommen und eine ganze Weile rausfliegen aus dem Erwerbsleben später.
Das stimmt, aber sie tun ja das nicht für den Staat. Das täte man ja für den Staat.
Ja, Kinder macht man auch ein bisschen für den Staat.
Im Ernst?
Das habe ich
Gottes
also,
ja nicht. Das ist eine Güte.
Ich gehe nachher
Was tut der Staat, wenn keine Kinder mehr geboren werden?
Das ist ein schönes Einfallstor, wenn man eine Frau, die nicht entschlossen ist, sagt, es ist für den Staat. Das ist gut.
Nein, und dann, ich sag auch meinen Kindern, ihr seid für den Staat, also ihr seid da, weil
ja, genau.
Ich musste was.
Ihr seid die Rentenzahler.
Ne? Ja, das stimmt natürlich.
Ich merke, Sie gleiten ein bisschen ab, Herr Thaddeus, unbedingt. Wird es denn kommen, Herr Blume? Also wird sich AKK damit durchsetzen? Oder ist das
ich könnte mir das vorstellen, ja. Also ich glaube, das ist jetzt das wiederholte Mal, dass sie das vorschlägt.
Jetzt
steht
auch
in irgendeinem Programm der CDU. Ich glaube, es stand sogar schon mal im Wahlprogramm. Also so ganz neu ist der Vorschlag nicht. Und ich glaube, es könnte eben wegen dieser gesellschaftspolitischen Komponente irgendein Ding sein, wo die Konservativen, meinetwegen die CDU, auch sagen können, das wollen wir jetzt mal. Und dann bin ich gespannt, ob die Grünen was dagegen haben. Ich glaube nicht.
Nö. Herr Thaddeus, was ist denn bei Ihnen der oder die Gewinnerin der Woche gewesen?
Also ich fand diese Ministerpräsidentin da aus Finnland toll. Ich bedauerlicherweise vergesse ich immer wieder ihren Namen, aber 34 Jahre alt, 5-Parteien-Bündnis in Finnland, alles Frauen und alle deutlich unter 40. Das finde ich spektakulär, wenn man sich anguckt, diese ganzen jungen Leute, die in Europa oder auf der Welt schon was bewegen, das ist natürlich beeindruckend. Also Sebastian Kurz, 33 Jahre alt, dann eben die Frauen da oben.
Sana Marin,
genau. Die auch eine interessante Biografie hat, weil man sich dann, ich überlege mir dann immer unseren Kevin dagegen, weil der Kevin hat sich jetzt nicht getraut, da zur Wahl
Kevin
anzutreten.
Kühnert.
Ja, und
Das ist der Gewinner.
Er ist ja so ein derartiger Hoffnungsträger, weil wir ihn dazu gemacht haben, das ist eine Mediengestalt. Und
Entschuldigung.
Ist ja auch egal. Ich bleib nur kurz bei der Frau, dann können Sie sich darüber aufregen.
Nee, aber mich interessiert, warum ist denn die Frau in Finnland gut und der Kevin nicht?
Weil die Verantwortung übernimmt. Es gibt diesen Pete Buttigieg, das ist ein Kandidat, der ist auch erst 37 in den USA. Alles sehr junge
aber
Leute.
Kevin Kühnert ist 30. Geben Sie dem doch noch ein paar Jahre. Dann nee, kommt
er schon. Was stört ihn denn daran?
Was stört Sie denn an Kevin Kühnert?
Vieles. Das war so viel. Vieles.
Ja, mich auch.
Ich finde, er ist natürlich wirkt er sympathisch und ich habe keine Lust dazu, Politiker da immer an der Ehre zu sägen, weil er wirkt sehr lauter. Aber er hat schon wirklich viel Unsinn erzählt. Die erste Sache, mit der er richtig Aufmerksamkeit erzielt hat, mit der BMW-Sache, das ist halt ein solcher Quatsch.
Die Vergesellschaftung.
Ja, und vor allem, der ist ein Gesamtbetriebsratsvorsitzender von der IG Metall. Der hat so viel für die Arbeitnehmer bei BMW, denen es Bombe geht, erreicht. Den Mann, Manfred Schoch, den kennen wir nicht. Aber wir kennen leider Kevin Kühnert und der hat den Spiegeltitel.
Okay, Herr Blume.
Ja, aber er hat ihn, also,
Kevin Kühnert.
Ich finde jetzt mal, also das Allermeiste, fast alles, was er vorschlägt, ist wirklich Quatsch, ja, gerne. Aber wir messen ja, und das ist, glaube ich, der auch vielfach jetzt gemachte Kommentatorenfehler, wir messen jetzt Kevin Kühnerts Position und Herrn Walter Borjans und Frau Esken, daran können die regieren. Das können sie mutmaßlich nicht, aber sie wollen das auch gar nicht. Und das Raster, was man jetzt anlegen müsste, ist das ein Schritt für die SPD gewesen in die Opposition, wo sie offenkundig hin will? Antwort, ja. Insofern war das eine gute Woche für Kevin Kühnert und eine gute Woche für die SPD, die nur noch in die Opposition will. Und jetzt können wir sagen, finden wir aber doof, dass die SPD in die Opposition will, meinetwegen, aber die wollen halt. Und dann sollen sie auch.
Nein, aber ich will das nur kurz sagen, ich traue jungen Leuten, ich traue jungen Leuten viel zu und deswegen denke ich mir, die jungen Leute können doch mit einer Idee kommen. Pete Buttigieg beispielsweise, das Beispiel, der hat schon mit 33 in der Stadt, in der er regiert hat, in South Bend, Indianapolis, hat er angefangen, so ein Grundstücksprojekt aufzulegen. Das hat er im November 2015 fertig gehabt. Und jetzt bewirbt er sich um die Präsidentschaft mit der Idee, Amerika ist ein vielfältiges Land. Wo ist die Idee von Kevin Kühnert?
Die SPD zu retten ist seine Idee.
Ja,
das ist doch auch eine Aufgabe.
Ich finde, natürlich haut er hier und da mal Sachen raus, wo man sagt, naja, aber ich meine, wer mit 30 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer mit 50 noch einer ist, hat kein Hirn. Das wissen wir alle. Aber insofern, also, der junge Mann darf auch mal Sachen sagen, die übers Ziel rausschießen. Aber er hat sich gerade in dieser letzten Woche, finde ich, als ungeheuer intelligent, eloquent und auch politikfähig gezeigt. Denn er hat ganz klar gesagt, Politik entsteht über Verhandlungen. Politik entsteht nicht, indem man maximal Forderungen stellt, sondern indem man aufeinander zugeht und miteinander spricht. Und ich sage Ihnen, geben Sie dem ein paar Jahre, dann wird der die SPD irgendwann anführen.
Ich glaube, ich wäre nur bereit.
Aber zu welchem Zwecke? Moment mal, zu welchem Zwecke? Weil das war ja auch das, was wir hier versucht haben zu diskutieren. Es hatte immer den Eindruck, dass dass er und auch das Paar, das jetzt regiert, eigentlich vor allem ganz schnell aus dieser großen Koalition will. Jetzt sind sie da. Kevin Kühnert ist auch stellvertretender Parteivorsitzender geworden. Es musste dann dieses Gremium von 3 auf 5 erhöht werden, damit er da reinkommt, ohne Kampfabstimmung. Und man hat das Gefühl, jetzt zucken die zurück. Also jetzt könnten sie eigentlich sagen, raus. Und plötzlich haben Sie, was haben Sie bekommen? Kalte Füße?
Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Aber was ich glaube, begriffen zu haben in dieser Zeit, jetzt seit der Wahl der beiden neuen Vorsitzenden, das ist, dass die SPD sich wirklich programmatisch neu aufstellen will, dass sie mehr Profil gewinnen will, dass sie den Menschen wieder klar machen will, wofür stehen Sozialdemokraten heute eigentlich? Weil all das war ja in den letzten Jahren sozusagen völlig verschwommen geworden. Und was mir überhaupt nicht gut gefallen hat, war, dass sofort auf diese beiden neu gewählten Vorsitzenden von allen Seiten eingeschlagen wurde, auch medial, muss man sagen. Man muss Leuten doch erstmal überhaupt eine Chance geben, bevor man sie irgendwie wieder in die Mangel nimmt.
Aber die eine Rolle rückwärts haben sie sich schon geleistet. Also sie sind gewählt worden auf einem Ticket, vollkommen legitim. Wir wollen raus aus der großen Koalition. Dann haben sie gewonnen, knapp genug, gegen das andere Ticket, Olaf Scholz, der sagte, wir bleiben drin. Oder wenn ihr mich wählt, dann bleiben wir drin. Jetzt sind sie halt gewählt worden und sogar noch im Dreigestirn gewählt worden. Also die drei Protagonisten dieser Idee sind gewählt worden, haben also flächendeckend gewonnen, den anderen abgewatscht. Und nun bleiben sie trotzdem.
Ja, und nun haben sie begriffen,
und das finde ich, link.
Dass Politik eine Sache von Gesprächen ist. Und sie haben
angekündigt, das wusste man vorher.
Sie wollen mit der Koalition Gespräche führen. Und das werden sie ja hoffentlich tun, wenn die sozusagen nicht völlig auf stur schalten. Was ich nicht glaube, weil die haben ja selber auch ein großes Interesse daran, dass diese Koalition weitergeht.
Die Frage ist nur, wenn sie so ehrlich gewesen wären wie Olaf Scholz, zu sagen, wir kommen da nicht so schnell raus. Und wir werden noch mal reden müssen und so Hals über Kopf, klappt das alles nicht, dann wären sie gar nicht gewählt worden. Sie sind nur gewählt worden, weil sie so klar auch
sagen, hier das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Ich glaube, da war der Wunsch nach Erneuerung einfach
da. Da widersprechen die Angesprochenen, widersprechen, die sagen, nein, so ganz genau haben wir es ja nicht gesagt. Da lacht aber, Herr Thaddeus.
Ja, ist totale programmatische Klarheit. Ich habe überhaupt keine, kriegen bei mir keinen Opferstatus. Das sind ja keine Greenhorns. Ich bin sehr dagegen, Politikern, wie gesagt, immer nach der Ehre zu gehen. Aber bei den beiden, Norbert Walter-Borjans, ja mein Gott, eine lange Karriere, auch ein sehr gewinnender, sympathischer Mann von seiner Ausstrahlung her. Aber ich habe hier noch in Köln im Hotel wieder diesen Quatsch ausfüllen müssen mit der Kulturförderabgabe. Das war eine seiner größten Ideen. Vier verfassungsfeindliche Landeshaushalte, das war alles okay, was er gemacht hat. Aber er hat eine lange politische Karriere hinter sich. Ich wüsste nicht, warum er jetzt hingehen müsste sagen, nee, an dem kritisieren wir mal nicht rum, wir geben ihm mal eine Chance. Nein. Warum denn? Weil es gibt andere politische Persönlichkeiten, die sind interessant. Es gibt große sozialdemokratische Persönlichkeiten. Es gibt welche, die kommen. Es gibt Franziska Giffey. Es gibt...
Die leider noch ein Problem mit ihrer Doktorarbeit hatte, die Wahl stattgefunden hat.
Ja, leider. Ja. Das ist schade, weil das wäre toll geworden. Das wäre spannend geworden. Wenn die beiden das jetzt alles vor die Pumpe gefahren haben, dann kommt Franziska Giffey, ist mein Tipp.
Das Problem hatte Wroniplak. Die glaubten, dass es ein Problem gibt. Ja. Und es gab aber keins.
Sie haben es so lange hingezogen, dass sie sich nicht zur Wahl stellen konnten.
Dass die Frau es nicht werden konnte. Ja.
Was wird denn jetzt passieren? Also Herr Thaddeus, Sie sind ja, wenn man mal die Biografie liest, eigentlich wahrscheinlich in einem klassischen SPD-Haushalt aufgewachsen. Die Mutter Friseurin, der Vater Elektriker bei der Eisenbahn. Was war denn die Partei damals für Sie und Ihre Familie oder vor allem für Ihre Familie?
Ja, ich war der Meinung, die Stadt, aus der ich komme, Dortmund, die gehört der SPD, weil Leute gesagt haben, wenn man geheiratet hat, hieß es, ja, da musst du mal bei der SPD fragen, weil die haben den Raum, das war ein städtischer Raum, aber mithin SPD-Besitz. Und die Nachbarn meiner Großeltern, Werner und Esther Bittner, die haben den SPD-Wahlkampf gemacht. Wahlkampf war damals, es gab einen Bratwurststand und da durfte ich hingehen. Und weil ich Esther und Werner Bittner kannte, habe ich Gelegenheit gehabt, diese attraktive Korpulenz.
Okay, das ist die Außenhülle, aber hat das irgendetwas an ihrem Leben besser gemacht?
Diese an meinem Leben.
Ja, das wollte ich gerne wissen.
Ja, also ich muss schon sagen, dass ohne die SPD hätte ich wahrscheinlich kein Abitur gemacht als Arbeiterkind. Dieser Ausdruck ist ein bisschen merkwürdig, aber ohne die Bildungsreform in den 70er Jahren wäre das nicht möglich gewesen, hätte es unser merkwürdiges Gymnasium oder unser tolles Gymnasium nicht gegeben. Und das Problem ist, die SPD hat Aufsteiger zugelassen. Heute kann sie mit den Aufsteigern nichts mehr anfangen oder verachtet sie, weil ich habe zu der Partei überhaupt keinen Kontakt mehr, weil ich weiß, die wollen mich.
Wofür steht denn die SPD heute für Sie? Das würde mich interessieren.
Das ist so ein Gemischtwahn, da können alle mal, wenn tatsächlich Kevin Kühnert im Moment als Mastermind gehandelt wird, dann ist das ein Krisensymptom. Wenn man sagen kann, der ist ja der Puppenspieler, dann denkt man sich,
sagen wir mal so, Sie könnte stehen dafür, dass sie einen Kanzler gestellt hat, der ein Fundament von Wirtschaftsreformen gelegt hat, auf dem 8 Jahre lang, 9 Jahre lang Aufschwung stattgefunden hat.
Ja, das ist sehr wahr.
Also aber, das bringen Sie nicht über. Das
ist ein Gangster geworden, aber gut.
Die Selbstmontage der Partei, die genau damit einfach nicht mehr leben
kann. Also wir haben es gemacht, aber wir haben es damals schon nicht gern gemacht und wir fanden es ja in Wahrheit auch falsch. Es hat zwar funktioniert und trotzdem finden wir es moralisch verwerflich. Sowas wird halt nicht gewählt. Und darum ist die SPD, glaube ich, im Niedergang und nicht, weil sie nicht links genug ist. Das werden Sie jetzt herausfinden müssen, weil Sie nun wirklich stramm nach links gehen. Ich habe nur das Gefühl, links von der SPD gibt es schon eine Partei. Und wenn die SPD jetzt sagt, 12 Euro Mindestlohn, könnte man ja drüber streiten, dann wird die Linkspartei sagen 14. Und dann sagt die SPD, okay, 14, dann sagen die halt 16. Also. Und sie werden niemals linker werden als die Linkspartei. Und jetzt schlägt Oskar Lafontaine, der das ganze Schisma ja hergestellt hat, zwischen diesen beiden Parteien, schlägt die Wiedervereinigung vor. Gute Nacht.
Aber was wäre denn die Alternative zu der Wahl gewesen? Ja. Olaf Scholz und Clara Geiwitz und ein munteres Weiter-so und es hätte sich überhaupt nichts verändert. Jetzt kommen wenigstens Debatten in Gang.
Sie haben Mitgefühl mit den beiden. Sie haben gerade gesagt,
es geht um Respekt.
Aber Olaf,
es geht um den Respekt, dass man gewählte Politiker erst mal irgendwas tun lässt, bevor man auf sie einschlägt. Die beiden wurde schon eingeschlagen. Da waren die gerade erst gewählt.
Die beiden haben monatelang bei dieser fürchterlich langatmigen
Casting-Show
geredet und geredet. Und Olaf Scholz, was ist mit dem? Wie gemein ist man mit dem umgegangen? Was hat der Mann für Meriten?
Mitleid ist kein Kriterium.
Nein, aber Respekt. Amelie Fried. Wo ist der Respekt der Parteimitglieder für jemanden wie Olaf Scholz? Absolute Mehrheit in Hamburg geholt. Innensenator, guter Innensenator gewesen. Nochmal die Mehrheit in Hamburg verteidigt. Dann Finanzminister, Generalsekretär, alles gemacht.
Jetzt
sind wir wieder da, wo Herr Blom am Anfang war. Der stand einfach für eben ein Bekenntnis auch zu dieser großen Koalition. Er stand für eine realpolitische Herangehensweise an diese große Koalition.
Fürs Regieren im Gegensatz zur Opposition machen.
So, und jetzt ist diese große Koalition ja da und sie wird nicht so schnell verlassen. Eines der Themen, das in dieser Woche in der großen Koalition verhandelt wurde, ist die Frage dieses Klimapakets. Das wird nochmal vielleicht aufgeschnürt mit unterschiedlichen Forderungen von der SPD zum Beispiel. Frau Fried, kam die Forderung Tempolimit auf den Autobahnen 130. Jetzt gab es auch vom Umweltbundesamt genau dieselbe, Empfehlung. Wenn man wirklich das mit dem Klima richtig hinkriegen will, sagen die, muss das Tempolimit eingeführt werden. Und noch viel wichtiger, man muss den Benzinpreis um etwa 70 Cent verteuern. Dann erst wird umgesteuert. Finden Sie das gut, diese Vorschläge?
Das Bundesumweltamt rechnet uns eben vor, was die tatsächlichen Kosten des Klimawandels sind.
Ja.
Und ich meine, ein Tempolimit wäre ein erster winziger Schritt in diese Richtung, weil, wenn man ehrlich ist, die CO2-Ersparnis nicht sonderlich hoch ist, zwischen 1,1 und 1,6%. Aber es gibt etwas anderes, was dabei wichtig ist. Weniger Tempo, weniger Tote. Es gibt einen Versuch, Deutscher Verkehrssicherheitsrat, einen Abschnitt mit Tempolimit wurde getestet, 110 Tote, ein Abschnitt ohne 283 Tote, rechnen Sie selber.
Das wäre jetzt mal ein Nebeneffekt
erwünschter. Dann würde man natürlich weniger
Sprit brauchen. Also Sie sind dafür, höre ich daraus.
Ich bin für ein Tempolimit, aber 130. Übrigens, wie die Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Und es gibt Umfragen, die Mehrheit der Deutschen ist dafür.
Wenn ich den Satz noch ergänzen darf.
Die Mehrheit der Deutschen ist dafür. Und wenn im Bundestag dieser Antrag der Grünen abgelehnt wird, dann heißt das für mich, es wird eben da keine Politik für Bürger gemacht, sondern für die Autolobby und für die Autoindustrie. Und das finde ich wirklich ärgerlich.
Das zum Tempolimit, aber das war ja nicht die SPD, Herr Blume, weil Sie gesagt haben, das ist jetzt ein Projekt für die kleinen Leute. Es ist das Umweltbundesamt, das gesagt hat, auch der Benzinpreis muss teurer werden. Was ist denn daran falsch, wenn man die Leute vom Auto wegkriegen möchte?
Das ist erstens die Frage, gibt es eine Alternative für die Leute, von denen Sie da gerade sprechen? Irgendeine, die Sie auch bezahlen können und zwar nicht im Sprung teurer werden, sondern meinetwegen hoffentlich dann nur graduell teurer werden. Das Tempolimit halte ich deshalb für überflüssig, weil es in Sachen Klima nichts bringt. Es ist wirklich um die 1-2% von den 30%, die der Verkehr ausmacht. Also das ist fast vernachlässigbar. Insofern ist es die reine Symbolpolitik. Und ich hatte jetzt doch gelernt, dass Symbolpolitik, sagt Greta, jetzt nicht mehr gilt. Und dann kann man sich das Tempolimit, finde ich, sparen. Dann könnte man sagen, okay, dann drehen wir an der Preisschraube, dann fliegt Ihnen aber womöglich das Land auseinander. Und noch ist es ja eine Demokratie, meines Erachtens. Und wenn jetzt die Mehrheit es nicht so komisch findet, um 70 Cent raufzugehen, es ist um 50% den Spritpreis raufzunehmen, dann muss man darauf wahrscheinlich Acht geben. Und gleichzeitig die Pendlerpauschale zu streichen, was auch noch in dem Konzert dieser Vorschläge kam, hieße dann, der zahlt 50% mehr und kriegt nichts mehr zurück, also kann nichts mehr steuerlich absetzen davon. in einer Landschaft, die wir ja haben wollen, als nicht komplett zentralisiert, sondern mit ganz verschiedenen mittleren Städten und kleineren Städten und so weiter, das wollen wir ja so haben, werden sie längere Wege zur Arbeit immer haben. Oder aber sie sagen, okay, wir ziehen alle nach Berlin, wir ziehen alle nach München und der Rest geht nach Frankfurt. Und dann sind da die Jobs. Und der Rest des Landes steht leer, dann brauchen wir auch nicht mehr fahren. Aber das ist nicht das Land, das wir wollen.
Und gleichzeitig, Herr Thaddeus, ist das ja ein großer Moment. Nicht nur die Bundesregierung, nicht das Umweltbundesamt, alle machen sich Gedanken, was macht man, damit man das Klima noch rettet. Immer dritt ist die Konferenz und heute hat Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissarin einen Startschuss gegeben für das größte Investitionsprogramm, sagt sie, dass das Ziel haben soll, dass der europäische Kontinent der erste ist, der klimaneutral wird. Sie sagt, das ist der Moment, Europas Moment, der Mann auf dem Mond-Moment. Also sie vergleicht das mit der Mondlandung. Ist das nicht so, dass man jetzt gerade einfach tatsächlich alles versuchen muss und dann auch sich darüber freuen muss, wenn alle zusammentun, wie jetzt Ursula von der Leyen auch, und sagt so, jetzt geht's los und wir machen mal was?
Ja, oder halten Sie das für Symbolpolitik? Überhaupt nicht. Das ist eine Herausforderung. Und wir stellen uns ja in Deutschland sowas immer vor, um Gottes Willen, da ist schon wieder die Krise, was wird nur werden? Das ist ja auch eine riesige Chance. Das ist eine riesige Chance für Leute, die sich was ausdenken. Die ganzen jungen Leute dann auch wieder, die Ideen haben. Man muss sich was ausdenken. Wir haben diese große Region Ruhrgebiet, das ist ja größer als Berlin. Da leben 5 Millionen Menschen. Das ist total versemmelt. Da kann man niemandem sagen, der jetzt meinetwegen irgendwo in Bochum wohnt, der im Dortmunder Osten arbeitet. Wenn ich dem sage, übrigens, das kostet jetzt 70 Cent mehr der Liter, der springt mir an den Hals, weil der hat keine Alternative. Woran liegt das? Weil die einzelnen Bürgermeister noch nie eingesehen haben, da einen Verkehrsverbund, der modellhaft sein könnte, auch in Europa daraus zu machen. Als ich Lokalreporter war, Mitte der 90er Jahre, haben die davon geredet, sie haben es bis heute nicht hinbekommen.
Das ist der eigentliche Skandal.
Ist halt der Moment, wo man ihnen sagt, jetzt habt ihr keine Wahl mehr, jetzt müsst ihr es wirklich machen.
Aber Sie würden es auch umdrehen, also erst quasi den öffentlichen Nahverkehr und dann...
Das ist, was Herr Blume sagt, die Alternative, es braucht eine Alternative. Wenn ich jetzt überlege, wie oft, ich fahre so viel mit der Eisenbahn, wenn man da dieses fürchterliche Unternehmen, dieser Lutz, was tut der? Jetzt wollten sie sich ja letztens so richtig schön...
Ich meine den Bahnchef.
Schön, ja, Richard, wie heißt er?
Lutz ist der Nachname.
Wenn mein Vater noch leben würde, der würde so dermaßen aus dem Anzug springen, weil der schon vor 20 Jahren gesagt hat, das könnt ihr so nicht weitermachen mit der Eisenbahn. Und ich kann doch nicht die Leute dann auf den Bahnsteig stellen und sagen, ich stand neben einer älteren Frau im Speisewagen und wir hatten beide Erste-Klasse-Tickets. Was waren wir glücklich? Und die Frau konnte sich kaum halten. Vor der Toilette stand ein Mann auf Krücken. Und Herr Lutz sagt, ja, mein Gott, in 5 Jahren erreichen wir das Glücklichkeitsziel. Und
also, das, ja, ich habe schon gemerkt, Sie machen an den einzelnen Vorschlägen, gibt es Kritik, aber trotzdem einfach eine kurze Einschätzung. Ist das der Moment von der Mondlandung, Herr Blume? Oder bleibt das am Ende dann
das
doch eine große Ankündigung?
Da haben sich schon ganz viele Leute jetzt gerade im Netz natürlich ganz viele Leute drüber lustig gemacht. Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, das mit der Mondlandung zu vergleichen, weil gerade ja jene Gruppen der Gesellschaft, der Bevölkerung überzeugt werden müssen, die Mondlandung noch aktiv erlebt haben. Also ich glaube, dass der ältere Teil der Bevölkerung, glaube ich wirklich,
war einfacher,
dass die skeptischer sind als die Jungen.
Okay.
Und die mitzunehmen, finde ich a priori schon mal gut. Und es könnte der Moment sein, wo die Europäische Union sich auch mal auf ihre Kräfte besinnt. Denn sie könnte, was jetzt in diesem Papier zumindest drin steht, mal sehen, ja sagen, auf unseren Markt kommt nur noch Zeug, was ordentlich produziert wird. Und wir machen das jetzt zum Kriterium. Kinderarbeit wollen wir nicht, da haben wir schon was gegen gemacht. Wir wollen auch kein Dumping, also künstlich niedrige Preise. Und jetzt machen wir das auch mit CO2 in irgendeiner Form zur Bedingung, dass ihr mit eurem Zeug auf diesen riesengroßen Markt aus aller Welt von 500 Millionen Menschen in Europa kommen dürft. Das finde ich schon spannend. Das kann die Kommission, da hat sie wirklich was zu sagen.
Gut, dann.
Aber ich fürchte, sie wird an einer anderen Sache scheitern, weil sie schon seit 60, 70, 80 Jahren so ungefähr daran scheitert, nämlich die Landwirtschaftspolitik zu verändern, die immer noch ein Drittel der Gesamtausgaben und mehr ist. Und da könnte man mit vielem Geld ja auch sagen, okay, wenn ihr euch so und so verhaltet als Bauern, dann seid ihr geschätzt und gewertschätzt und wir werden euch überschütten mit Geld, wenn ihr das so macht.
Das wird sich zeigen, ob wir tatsächlich die Mondlandung erleben in Klimafragen. Es ist viel komplizierter wahrscheinlich, weil man nicht in eine Rakete...
Wenn man Apollo 11-Kapsel in Washington anguckt, im Museum sieht man, dass die Amerikaner mehr oder weniger eine Cola-Dose da hochgeschickt haben. Und, Europa,
ohne CO2-Bilanz.
Wie wohnen die Leute? Wie bewegen sich die Leute? Wie betreiben wir Landwirtschaft? Was essen wir? Das sind die Fragen, die da alle dranhängen. Deswegen ist es komplizierter.
Wir werden sehen, was daraus wird und begleiten das natürlich, wollen aber einmal auf diese EU gucken und vor allem auf denjenigen, der vielleicht demnächst nicht mehr bei der EU mitspielen wird. Morgen ist diese große Wahl in Großbritannien und das könnte eine historische Wahl werden, weil wenn nämlich der Premier Boris Johnson mit seinen Konservativen eine satte Mehrheit bekommt, dann kann es sein, dass die Briten tatsächlich ihren Brexit bekommen. Und dann geht eine Geschichte zu Ende, die vor 47 Jahren begonnen hat. Also eine Epoche, könnte man sagen. Mein nächster Gast hat 40 Jahre von diesen 47 hautnah miterlebt, wie die Briten so sind, weil sie dort gelebt hat und noch lebt.
Dr. Susanne Schmidt, Ökonomin, Bankerin und Bestsellerautorin. Mit Anfang 30 zieht die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und Tochter des damaligen Bundeskanzlers 1979 nach Großbritannien, wo sie seither lebt. Susanne Schmidt arbeitet zunächst in London bei der Deutschen Bank im Kreditgeschäft, dann bei einer Investmentbank als politische Analystin. Später ist sie 10 Jahre lang Moderatorin bei dem TV-Börsensender Bloomberg. Nach der Finanzkrise 2008 schreibt Susanne Schmidt einen Bestseller über das Versagen der internationalen Finanzelite. Von den Auswirkungen der Krise habe sich Großbritannien bis heute nicht erholt, sagt sie. Mit dem Brexit, da seien sich die Befürworter sicher, werde das Königreich zu alter Stärke zurückfinden. Denkt das auch Susanne Schmidt?
Herzlich willkommen, Susanne Schmidt. Schön, dass Sie da sind. Ich habe es gerade gesagt, Sie leben seit 40 Jahren in Großbritannien. Dürfen Sie denn morgen mitwählen?
Nein, ich habe nur einen Pass und das ist der deutsche.
Okay, das heißt, also Sie gucken sozusagen von der Seite drauf auf dieses, was ist das jetzt geworden? Ein Duell zwischen eben diesem Premier, dem konservativen Premier Boris Johnson und seinem Labour-Herausforderer Jeremy Corbyn.
Immer mehr ist es zu einem Duell geworden. Es sah ja zu Anfang mal so aus, als würde die Liberals, die Liberalen, vielleicht auch eine starke Stimme haben. Aber jetzt, je mehr wir zur tatsächlichen Wahl gegangen sind, umso mehr sind die Liberalen wieder nach unten verschwunden und sind aufgesogen worden, sowohl entweder von den Konservativen oder auch von Labour. Also es ist jetzt ein richtiges Duell.
Wenn Sie wählen könnten, welcher der beiden Kandidaten flößt Ihnen denn Vertrauen ein? Johnson oder Herr Corbyn?
Ja, dass man schwimmt, oder ich schwimme so, wie viele andere auch, in einer See von Pest und Cholera. wenn ich wählen dürfte, würde ich wahrscheinlich die Liberalen wählen. Oder es gibt eine Reihe von unabhängigen Kandidaten, die zum Teil aus Labour oder aus den Konservativen rausgetreten sind, sind Moderate oder sie sind auch rausgeworfen worden von Boris Johnson. Und einige davon sind sehr, wie ich finde, sehr wählbar.
Jetzt sagen Sie Pest und Cholera. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen? Was haben Sie gegen die beiden Herren, Herrn Johnson zum Beispiel?
Also beide Parteien sind deutlich extremer geworden. Mhm. Die Konservativen sind eine englische nationale Partei geworden, die einen sogenannten harten Brexit befürwortet.
Boris Johnsons Partei, ja.
Boris Johnsons Partei. Und Labour unter Jeremy Corbyn ist eine marxistisch-sozialistische Partei, die zurückguckt auf die 70er vielleicht, die viele Dinge renationalisieren will. Große Umverteilung von den Unternehmen und auch von den sogenannten Reichen zu den weniger Betuchten. Und natürlich ist da auch der Geruch des Antisemitismus bei dem Labour.
Und die beiden Kandidaten persönlich überzeugen Sie auch nicht?
Persönlich überzeugen sie nicht. Boris Johnson, selbst seine Freunde sagen, er sei ein Lügner. Das muss man mal so
hinkriegen. Vielleicht meinen die das
genau
als Kompliment.
Nein, das glaube ich nicht.
Okay.
Er ist mehrfach aufgefallen worden, dass er es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Also er hat ein großes Problem mit der Glaubwürdigkeit. Das wird auch ganz offen angesprochen. Und Jeremy Corbyn natürlich hat das Problem nicht. Das ist ein Überzeugungstäter. Aber er ist eben so sozialistisch und wird auch von einer, sagen wir mal, von einer Clique dirigiert, im Inneren, die mit richtig stalinistischen Methoden da vorgeht. Das mögen die Leute auch nicht so gerne, inklusive meiner selbst.
Aber jetzt ist ja ein Thema über all den anderen drüber gestülpt und das ist der Brexit. Also das ist eine Entscheidung entweder für den Brexit, das sagt Boris Johnson, und Jeremy Corbyn sagt, wenn ihr mich wählt, dann kriegt ihr nochmal ein Referendum. Immerhin. Haben Sie denn das Gefühl, Sie können in Ihrem Freundeskreis mit der Familie, Sie haben ja einen irischen Mann, der hat 3 Kinder mit in die Ehe gebracht, kann man eigentlich noch so gut mit denen, mit den Nachbarn reden über Brexit?
In der Familie ja, mit den Nachbarn weiß ich nicht so genau.
Warum nicht?
Und eben. Und ich weiß von anderen Familien, bei denen das Thema auch total totgeschwiegen wird, weil das Thema dazu geführt hat, dass manche Familien sich total zerstritten haben. Mhm. Früher war das doch so, sagen wir mal, der eine hat, Onkel hat konservativ gewählt und Tante Labour, und das, da hat man dann drüber diskutiert, und zum Schluss hat man einen drauf getrunken und war wieder gut Freund. Mhm. Das ist bei häufig jetzt nicht mehr so.
Es ist eine
totale Spaltung, ganz schrecklich.
Und wenn es so erbittert ist, was passiert denn dann bei diesen Wahlen? Also jetzt mal angenommen, dass Boris Johnson gewinnt, ist dann Großbritannien tatsächlich dann am Anfang des nächsten Jahres raus? Was glauben Sie?
Also wenn er die absolute Mehrheit bekommt.
Er braucht eine absolute
Mehrheit. Und heute sind gerade neue Statistiken rausgekommen oder Meinungsumfragen. Es scheint so, als habe sich der Vorsprung der Konservativen ist enger geworden, aber immer noch eine absolute Mehrheit von 28, so heißt es im Moment. Wenn er diese bekommt, könnte ich mir sehr wohl vorstellen, dass Großbritannien Ende Januar, wie er das vorsieht, austritt. Mhm. Dann will er ja einen Handelsvertrag mit der EU vereinbaren.
Er sagt, das geht ganz schnell.
Das geht ganz schnell, ruckzuck, bis Ende nächsten Jahres ist das vorbei. Und dann kommt die große Menschheitsbeglückung in Großbritannien.
Er sagt übrigens auch, dass die Wirtschaft wird florieren danach.
Sämtliche Experten sagen, die Wirtschaft wird, das Wachstum wird auf jeden Fall mal runtergehen, wenn nicht es sogar zu einer Rezession kommt. Und was den Handelsvertrag anlangt, kein Experte, selbst die Regierung nicht. Da sind Dokumente jetzt in die Öffentlichkeit geraten. Erwartet, dass das in einem Jahr ein vernünftiger Handelsvertrag.
Das heißt, das wird wieder eine Hängepartie für alle Unternehmen und für die, die irgendwie,
genau so ist
irgendwie
es.
Ihr Leben
weiterzugehen. Und vor allen Dingen der sogenannte No Deal ist immer noch im Gespräch, ist immer noch auf dem Tisch.
Es wird ja immer diskutiert darüber, leiden die Briten mehr dann unter einem Ausstieg oder die EU, leidet Deutschland mehr als die Briten? Wie sehen Sie das?
Also wenn es um relatives Leiden geht, das mehr wird sicherlich in Großbritannien sein, aber das auch wird natürlich auch in Deutschland und im Mainland Europe sein. Ne?
Sie sind gegen Brexit. Warum eigentlich? Aus emotionalen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, weil Sie EU-Bürgerin
Ich bin aus wirtschaftlichen
sind,
und aus politischen Gründen dagegen. Also ich glaube, es wird, wie gesagt, Großbritannien und auch dem übrigen Europa, Kontinentaleuropa, nicht gut tun. Es wird ihnen schlecht tun. Aus politischen Gründen bin ich total dagegen, weil ich denke, Europa braucht Großbritannien in der engen Gruppe. Großbritannien ist, was die Handelsverträge anlangt, Freihandel. Also zum Beispiel ist er doch mit Deutschland immer vorne gewesen, Handelsverträge zu vereinbaren. Wir brauchen sie in der Sicherheitspolitik. Ja. Insofern denke ich, dass es das Zerfleddern von der Europäischen Union ist eine schlimme Sache, insbesondere wo wir ja nun neue geopolitische Herausforderungen haben. Wir gucken nach Amerika, Donald Trump, wir gucken nach China, wir gucken Präsident Putin, wir gucken nach dem Mittleren Osten. Europa müsste umso mehr eng zusammenarbeiten, anstatt dass es sich alle.
Das ist der politische Grund. Sie müssen uns vielleicht ganz kurz erklären, warum Sie überhaupt 40 Jahre in London leben. Das hatte etwas mit Ihrem Vater zu tun, Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Ja, naja.
70er Jahren.
Das war damals die Hochzeit der RAF, der Roten Armee-Fraktion, selbstgemachten deutschen Terrorismus. Und natürlich die Familie Schmidt stand oben auf der Liste. Und ich als Tochter eben auch. Und ich konnte dann, hatte 4 Sicherheitsbeamte immer mit dabei und konnte dann auch nicht mehr so beruflich das machen, was ich eigentlich machen wollte. Und da fügte es sich dann gut, ins Ausland zu gehen.
Sie waren bei der Deutschen Bank, Sie wollten eigentlich ins Kundengeschäft. Und hat man Ihnen gesagt,
ich wollte ins Filialgeschäft, ja.
Und da konnten Sie nicht hin aus Sicherheitsgründen?
Ja, nee, das war da nichts mehr.
Haben Sie das sehr, hat Ihnen das damals sehr...
Ja, aber der Brexit macht mir jetzt viel mehr zu schaffen.
Naja, der Brexit hat eine lange Vorgeschichte. Ihr Vater hat als Bundeskanzler ja auch schon mal dagegen gekämpft, dass die Engländer, die gerade eingetreten waren, in die EG damals wieder austreten wollten. Er wusste, dass es ein schwieriges Verhältnis ist zwischen den Briten und den Deutschen. Und er wusste auch, das hat er zumindest 2013 zuletzt gesagt, dass eigentlich die meisten englischen Premierminister nur ein Lippenbekenntnis der Europa gegenüber gemacht haben. Ist es eigentlich dann nur konsequent, wenn Sie an Ihren Vater denken, dass die jetzt rausgehen? Die wollten eigentlich schon immer raus und sind
also so ein bisschen... Großbritannien hat ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Krieg, etwas altmodischen, aber immer noch wahren Krieg und Frieden Argument, warum Europa zusammenhalten soll und zusammenstehen soll. Weil nämlich seit 1066 kein fremder Soldat in Großbritannien einmarschiert. Die haben ein ganz anderes Verständnis sind immer distanziert gewesen.
Hat Ihr Vater noch die Hoffnung gehabt, er würde sie näher rankriegen? Margaret Thatcher war damals seine Gegenspielerin.
Ja, weiß ich nicht. Fragen Sie ihn doch selbst.
Leider geht das nicht mehr, das wissen Sie. Nein, aber Sie haben ja mit ihm darüber sehr viel geredet. Also, und er war ja einer der Vordenker eben dieses geeinten Europas. Das ja vielleicht dann eben mit dem Verlust Großbritanniens durchaus einfach, da geht eine Epoche zu Ende, das kann man ja wohl so sagen.
Ja, sicherlich. Ich glaube, viele, insbesondere auch der älteren Generation, finden es sehr traurig und besorgniserregend, dass Großbritannien sich vielleicht doch nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch zurückziehen will aus Europa. Das ist keine gute Sache.
Sie haben hautnah den Finanzcrash mitbekommen 2008, weil Sie eben in der Londoner Finanzwelt gearbeitet haben. Erst im Bankwesen, dann eben bei Bloomberg. Und Sie sagen, dieser Brexit fußt eigentlich auch immer noch in dieser Krise. Was hat die Krise, die Finanzkrise mit dem Brexit zu tun, Ihrer Meinung nach? Oder mit dem Wunsch der Engländer rauszugehen?
Die Krise hat ja Großbritannien deutlich stärker getroffen als zum Beispiel Deutschland, weil der Finanzsektor eben ein sehr viel größeres Gewicht im Bruttoinlandsprodukt, beim britischen Bruttoinlandsprodukt hat. Und nach der Krise, also da musste der Staat dann eingreifen, die Banken retten und so weiter und so fort, hohe Schulden machen. Und dann hat die britische Regierung, einen ganz harten Austeritätskurs gefahren.
Ein Sparkurs. Der für alle spürbar war.
Der für alle spürbar war, insbesondere auch in den Gegenden, die sowieso nicht besonders gut dastanden, die ärmer waren, wo die Prosperität geringer war, wo die Leute vielleicht weniger Ausbildung hatten. Und da haben die Brexiteers sehr schlau gesagt, das ist Europas Schuld. Die Europäer, wir müssen so viel Geld nach Europa zahlen. Das wäre doch viel besser, wenn das hier in unsere Schulen geht und unsere Krankenhäuser und so weiter und so fort. Das ist ein Grund, warum viele in der Bevölkerung Brexit gewählt haben. Es gibt eine andere Gruppe, die ganz anders argumentiert, die sagt, wir wollen endlich unsere Souveränität wieder haben.
Wir sind das große Empire gewesen, wir brauchen die alle gar nicht.
Die Souveränität wird uns von Brüssel genommen und wir wollen endlich wieder selbst bestimmen. Und dann wollen wir vielleicht auch das Singapur an der Themse werden. Und dann werden wir wieder global, sind wir wieder jemanden. und wir nähern uns deutlich näher an Amerika an. Die beiden Sachen passen überhaupt nicht zusammen, aber beide Lager haben Brexit gewählt.
Haben Sie denn Hoffnung, dass die Wahl morgen so ausgeht, dass Ihr Wunsch, dass es nicht zum Brexit kommt, doch noch in Erfüllung geht? Oder haben Sie die
nicht
Hoffnung?
Nicht so richtig. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass es zu einem sogenannten Hangparlament kommt, also einem Parlament, wo keiner die absolute Mehrheit hat, okay, in der Hoffnung, dass die Koalition, die man entweder offiziell oder inoffiziell von Fall zu Fall eingehen muss, dass die dazu führt, dass sowohl bei den Konservativen am rechten Rand als auch bei den Labour auf dem linken Rand, dass da diese extremen Ränder abgeschliffen werden, sodass wir doch etwas moderatere Politik kriegen, etwas mehr in der Mitte.
Werden wir morgen sehen. Aber apropos Hoffnung, Sie sind ja SPD-Mitglied. Ich weiß, Sie reden nicht so gerne über die SPD, aber die Frage kann ich Ihnen nicht ersparen. Haben Sie denn Hoffnung mit der neuen Führung, dass das jetzt mal ordentlich weitergeht? Oder hätten Sie nicht lieber diesen Hamburger Finanzminister, diesen SPD-Mann aus der Hansestadt? Den Olaf Scholz. Hätten Sie den lieber da gesehen?
Ja. Wenn Sie mich so fragen, ja.
Und der zweite Teil der Frage, geht es mit den anderen trotzdem jetzt gut?
Das weiß ich nicht. Aber die Tatsache, ich fand diese ganze Findung ziemlich unselig. Ich habe das Gefühl, dass die SPD viel zu gerne Nabelbeschau macht. Ich finde es erstaunlich, dass der beliebteste männliche Politiker nicht gewählt wird. Endlich haben Sie mal jemanden, der beliebt ist.
Olaf Scholz, meinen Sie?
Olaf Scholz. Aber das ist nur meine Persönlichkeit. Ich bin nur ein kleines Mitglied, das ist nur meine persönliche.
Und der Kevin Kühnert, den Herr Thaddeus so liebt?
Wird viel drüber gesprochen, ja.
Ja, und Sie so? Und Sie blicken ja quasi über den Kanal auf ihn. Haben Sie Vertrauen in ihn? Punkt oben, der ist 30, der ist vielleicht die Zukunft der Partei.
Die SPD ist ein großer Verein, immer noch. Hat auch immer noch viele Mitglieder. Ich denke, das muss mehr eine Gruppenveranstaltung werden. Und man wird sehen.
Das habe ich jetzt nicht gehört, was Sie über Kevin Kühnert gesagt haben. Haben Sie was gesagt, oder? Habe ich es einfach nur überhört.
Haben Sie was gefragt?
Ja, ja. Zu Kevin Kühnert. Nein, ernsthaft, das würde mich... Jede Partei guckt ja mit dem Nachwuchs auf die Zukunft. Ist die Partei mit Kevin Kühnert gut bedient?
Ich denke, es ist gut, wenn Parteien jüngeren Nachwuchs haben. Der muss auch gefördert werden. Und dann wird sich zeigen, ob sich der Nachwuchs bewährt oder nicht.
Und Ihr Gefühl so bis jetzt so?
Wollen wir im nächsten Jahr mal wieder sprechen?
Ja, sehr gute Idee. Vielen Dank, Susanne Schmidt. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Aber ich nehme Sie dann beim Wort. Ne? Ja. Nächstes Jahr nochmal der Herrn Kühnert. Kann auch durch nichts sagen, viel sagen. Herr Thaddeus, der neue starke Mann in London, macht Ihnen das irgendwie, freuen Sie sich auf den? Also wenn Boris Johnson jetzt zum Beispiel, es kommt anders und der hat eine satte Mehrheit, regiert durch.
Naja, ich will um Gottes Willen jetzt nicht Frau Schmidt da widersprechen. Da gibt es auch nichts zu widersprechen. Der Mann ist verlogen. Das Gefühl, zum ersten Mal Freundinnen zu verstehen, die sich immer von den falschen Männern angezogen fühlen, wo man dann gefragt hat, warum gehst du weiter mit dem aus? Und dann die sagen, ach, ich weiß auch nicht, ich weiß, er ist schlecht für mich, aber wie finde ich ihn so toll? Und so komme ich mir bei Boris Johnson manchmal vor, weil ich mir denke, oh Gott, bist du verlogen. Das oberste Gericht entscheidet gegen dich. Du hast der Queen was Falsches in die Rede geschrieben. Das ist alles so furchtbar. Und dann, ich war wirklich verloren bei diesen Reden im Parlament, jetzt, die ja ewig dauerten, ja. Dann diese rhetorische Brillanz, dieser Humor. Er hat eine Churchill-Biografie geschrieben, noch bevor er Außenminister wurde, da hat er Interviews gegeben. Das war hinreißend. Da würde man sich denken, naja, so mancher sozialdemokratischer Politiker wäre schön, der könnte so ein Interview, die CDU-Leute ganz genauso, könnte so ein Interview geben. Das ist einfach, das ist brillant, aber gleichzeitig ist er natürlich ein Elitist aus dieser Oberschicht, der ist ein Snob.
Er hat offensichtlich Verführungsqualität. Qualitäten, die auch Sie erreicht haben. So sehe ich das jetzt.
Ich bin vielleicht auch leicht verführbar, ein leichtes Opfer, wer weiß. Kann
sein. Ja gut, aber Pest und Cholera, Herr Blume, was ist über Herrn Corbyn zu sagen? Oh. Ist er wirklich ein Antisemit? Ich verstehe es nicht. Oder lässt er nur antisemitische Tendenzen zu? Was ist da?
Das vermag ich so genau nicht zu beurteilen, aber offenkundig hat die Partei in diese Richtung eine offene Flanke. Und was er tatsächlich mal gemacht hat, ist Gruppen zuzujubeln, die ganz oben auf ihrer Agenda stehen haben, alle Juden ins Meer zu treiben und dort zu ersäufen. Und das finde ich dann schon heikel für einen Spitzenpolitiker, erst recht für jemanden, der ein Land führen will, noch 100-mal mehr. Und das allein könnte ihn, oder sagen wir so, würde ihn in Deutschland, glaube ich, disqualifizieren. Scheint in England eine andere Uhr zu gehen, schlimm genug. Aber dass er nicht in der Lage ist zu sagen, ob er jetzt für den Brexit ist oder gegen den Brexit, disqualifiziert ihn einfach. Und dann muss es eben der andere machen. Und das ganze Gefühl, glaube ich, in Großbritannien, die paar Leute, die ich da kenne, sagen, boah, jetzt lass es uns bitte einmal machen und danach schauen wir weiter. Ja. Get it done. Und das ist der Slogan von Johnson, lass es uns hinter uns bringen, get it done und dann sehen wir weiter. Und damit, glaube ich, gewinnt er diese Wahl. Und dann wird man sehen, und ich glaube auch nicht, dass er in einem Jahr, nicht mit den Brüsseler Bürokraten, die ihm alle noch eins auswischen wollen, zu Recht im Übrigen, für all das, was er ihnen sonst so vorgeworfen hat, einen Handelsvertrag hinkriegt. Das heißt, diese Insel treibt in den Atlantik und da ist Nebel.
Frau Fried, ich weiß, weil wir gerade das Thema Antisemitismus hatten, ich weiß, dass Sie in dieser Woche Frau Merkel auf der Gewinnerseite gesehen haben, eben wegen eines Themas. Kein Problem, ich weiß, die Erkältungen gehen ja, einmal durch diese Republik.
Ich kriege gerade, glaube ich, einen richtigen Hustenanfall. Können wir einen Moment unterbrechen?
Ja, absolut.
Kurz unterbrechen. Okay. Oder ich muss kurz raus. Das sind diese Hustenanfälle, die mich leider...
Okay.
Sofort wieder da.
Ich glaube... Okay, wir warten, bis Amelie Fried wieder da ist und stellen die Frage nachher. Ich würde... Dann doch, wenn wir über Angela Merkel vorher reden, würde ich gerne mit Ihnen, Herr Blume, über Moskau reden. Weil weil es tatsächlich ja, etwas schon. Ist, was Sie, wo Sie gesagt haben, es hat Sie in dieser Woche etwas gefreut und das hat etwas mit Moskau zu tun, aber erst einmal mit dem Sport. Sie haben gesagt...
Ich fand die Entscheidung dieses Komitees, glaube ich, WADA heißen die. Also letztlich das Olympische Komitee und andere große Sportorganisationen haben die Russen am Russland für, glaube ich, vier Jahre lang gesperrt für alle großen Ereignisse. Gut, da gibt es auch 23 kleine Hintertüren, durch die dann russische Athleten wieder reinkommen können. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so dramatisch, denn es geht ja um den Image-Schaden, den das bei Wladimir Putin anrichtet, der von nichts anderem als seinem Image lebt. Denn von seiner Wirtschaft kann er nicht leben und sein Land ist auch ziemlich fertig. Also es geht nur um die Fassade und die hat eine große Schramme bekommen. Das hat mich exakt gefreut.
Aber er hat gesagt, es ist politisch motiviert. Dass dieser Ausschuss ist politisch motiviert, ja, die Russen sind sowieso und seine motiviert. Regierung ist der Buhmann. Und deswegen...
Nein, es ist total politisch motiviert, genauso wie das Doping in Russland. Politisch motiviert, ist okay. Nämlich staatlich organisiert.
Haben Sie, Hauptsache Sie sind wieder gesund, wieder da.
Ja, ich hoffe, dass es jetzt hält. Ich habe jetzt was im Mund, ich hoffe, ich kann damit reden.
ich stelle erst mal Herrn Thaddeus eine Frage,
ja, Entschuldigung.
Und gucken wir, ob wir weiterkommen. Ist es politisch motiviert, die Russen von den Olympischen Spielen auszuschließen? Hat das auch einen Hintergrund, dass man im Moment gar nichts richtig machen kann?
Oh, naja, die sind so selbstmitleidig. Das ist ja auch Teil der ganzen Geschichte. Immer, ich kann das, wie Herr Blum sagt, ich kann das nicht komplett beurteilen. Immer wenn ich davon mitbekommen habe, fand ich das erschütternd. Auch wie alleine die eine Frau, die eine Athletin, die ausgepackt hat, wie die dann bedroht worden ist. Das ist einfach ein gruseliges Regime. Mhm. Und das dazu gehört zu dem Repertoire eines solchen Regimes gehört immer Selbstmitleid, sich zum Opfer zu stilisieren. Und das ist so dermaßen unangebracht, dass man das hat oft realsatirischen Charakter. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht, dass das politisch motiviert ist.
Warum? Also wenn eine Organisation wie die WADA, also diese Aufsichtsbehörde, die so zahnlos oft genug dahergekommen ist, nun einmal sagt, also das kann man jetzt, dem Ding kann man nicht mehr vorbeischauen. Das ist einfach staatlich organisiertes Doping und darum kriegt der Staat es jetzt auch ab und nicht nur die einzelnen dopenden Athleten. Dann ist das doch selbstverständlich.
So, das zweite Thema, das heute auf dem Tisch liegt, im Zusammenhang mit Moskau. Herr Blume, vielleicht müssen Sie es nochmal erklären. Es gab einen Mord in Berlin am helllichten Tag und die Vermutung dahinter ist, dass es ein unliebsamer Mensch war, den die russische Regierung oder jedenfalls Kräfte aus Russland hier in Deutschland haben erschießen oder umbringen lassen. Ist das denkbar für Sie?
Also der Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen da, glaube ich, übernommen hat, hält die Beweise für ziemlich stichhaltig. Damit ist noch kein endgültiges Urteil gesprochen, aber so weit in der Beweisführung, in der Beweiskette, waren wir wohl ganz lange nicht, wenn es darum ging, einem Staat, und das ist jetzt wieder Russland, oder mindestens staatlich gesteuerten Stellen nachzuweisen, einen Auftragsmord mitten in der deutschen Hauptstadt begangen zu haben. Übrigens, einen Auftragsmord hatten die schon mitten in der britischen Hauptstadt begangen, was jetzt auch nicht unbedingt zur Unschuldsvermutung sofort... Ja. Also und, da ist, und das ist auch nachgewiesen worden, nahezu gerichtsfest. Und Herr Putin, der Staatschef, sagt, nee, waren wir nicht. Und dann hat er aber noch 5 Minuten damit zugebracht, bei einer Pressekonferenz darüber erzählen, was für ein fürchterlicher Geselle der Tote war, der Ermordete. Über den ist er hergezogen. Und der andere, den kannte er dann irgendwie gar nicht, den Täter. Das ist alles, ehrlich gesagt, das stinkt zum Himmel. Und nur in Anführungsstrichen 2 russische Diplomaten dafür ausgewiesen zu haben aus Deutschland, finde ich eine lächerliche Reaktion. Da macht einem die WADA, dieser komische zahnlose olympische Organisation, da macht einem wesentlich mehr Eindruck.
Okay, aber diese Pressekonferenz würde ich gar nicht, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, Herr Thaddeus. Also eine Pressekonferenz, eigentlich war es ein ganz anderes Thema. Angela Merkel steht mit Wladimir Putin, es sollte eigentlich über die Ukraine gehen. Und dann kommt aus dem Publikum eine Frage zu eben diesem Mord. Und Frau Merkel sagt etwas sehr Diplomatisches noch. Und Herr Putin sagt dann, ja, das war ein blutrünstiger Mensch, ein Bandit, ein Verbrecher und ein Mörder. Und leider haben ihn die Deutschen nicht ausgeliefert. Und
was
ja,
stimmt.
Was?
Es gab kein Auslieferungsbegehren.
Aber hat er damit...
Da hat er einfach gelogen, schlicht und ergreifend.
Aber hat
und
er
übrigens, also das, was Sie jetzt zitiert haben, bezog sich auf das Opfer.
Ja.
Nur um es nochmal zu sagen. Naja, man würde ja meinen, dass man den Täter beschreibt.
Und viele haben das jetzt so gelesen, dass sie sagen, damit hat er eigentlich zugegeben, weil ihr ihn nicht gekriegt habt, sind wir da hingegangen und haben es selber in die Hand genommen. Kann man das so lesen?
Ja, das klingt schon so.
Frau Fried?
Wir konnten ja nicht anders, weil ihr habt ihn ja nicht ausgeliefert. Das klingt genau so.
Die geben aber doch auch nichts. Da muss ich doch über dieses Regime keine Illusionen mehr machen. Ich meine, es ist nachgewiesen, internationaler Report, der in den Niederlanden für großes Aufsehen gesorgt hat, dass diese Malaysian Airlines Maschine bei der Ukraine ist mit einem russischen Waffensystem abgeschossen worden. Das ist mittlerweile fest bewiesen. Das bestreiten die Russen natürlich auch wieder, ihre Beteiligung in der Ostukraine, sie bestreiten das. Und ich finde das bei uns so merkwürdig, dass die Deutschen haben, wenn man Umfragen liest, haben immer Angst vor Donald Trump. Und ich finde Donald Trump wirklich absolut widerwärtig. Als Persönlichkeit, alles, was er tut, finde ich schlimm. Aber das ist ein amerikanischer Isolationist. Der hat noch kein Land angegriffen. Der lässt bei uns in Berlin niemanden erschießen. Der schickt nicht irgendwo Truppen hin und sagt, wir sind es gar nicht. Der lässt keine Flugzeuge abschießen. Und die Deutschen sagen aber mal, ja, Russland, da haben wir ja irgendeine Nähe, nur weil sie mal hin und wieder ein bisschen Balalaika-Musik ganz gerne hören. Das ist für mich vollkommen unverständlich. Wir haben einen Bundeskanzler, der sich da eingekauft hat in dieses System. Und in ein System, wo ich sagen würde,
einen
ehemaligen Bundeskanzler, den ich gewählt habe, by the way. Deswegen bin ich auch sehr enttäuscht von Gerhard Schröder, muss ich sagen. Und, ja. Und das ist, ich würde nicht davor zurückschrecken, die normalerweise, das ist undiplomatisch, aber die Gangster zu nennen. Was sind als Gangster gebaren? Der Typ war sehr er war blutrünstig, wir mussten ihn erschießen.
Aber die Frage ist, was macht man also? Frau Fried, Sie haben die Stimme wieder, das ist toll. Es gibt einen grünen Außenpolitiker, das ist die Jahreszeit, einen grünen Außenpolitiker mit dem Namen Sarrazin hat gesagt, wir können nicht dulden, dass der Kreml mordend durch die Europäische Union zieht und politische Gegner exekutiert, ohne ernsthafte Konsequenzen zu befürchten. Was bitte sind denn dann ernsthafte Konsequenzen? Was für eine Möglichkeit hat denn die deutsche Regierung zum Beispiel? Was soll sie machen? Sie hat 2 Diplomaten ausgewiesen.
Ja. Was soll sie machen?
Mehr geht nicht.
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was macht man mit einem Wirtschaftspartner, auf den man nicht verzichten kann, mit einem Mann, der so mächtig ist, dass man sich mit ihm nicht verscherzen kann?
Also mit anderen Worten, es gibt keine Möglichkeit?
Ist er so mächtig? Da bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Man könnte noch die Sanktionen, die es ja übrigens gibt, wegen diverser Vergehen aus der Vergangenheit, die könnte man anziehen. Man könnte sagen, wir lassen keinerlei Vertreter dieses Regimes mehr ins Land für eine gewisse Zeit. Die Liste derer, die nach USA nicht einreisen dürfen, ist deutlich länger als die in die Europäische Union oder nach Deutschland in speziellen einreisen dürfen. Da gibt es ein Kaleidoskop von Möglichkeiten. Ob das am Ende dann was ganz schnell vor allen Dingen bringt, weiß ich auch nicht ganz genau. Aber nur zuzuschauen, glaube ich, ist die schlechteste von allen.
Könnte Nord Stream 2 stoppen, beispielsweise. Warum nicht? Könnte man sagen. Die anderen Europäer sind alle dagegen, weil wir vorhin ja auch Applaus bekommen haben für die europäische Zusammenarbeit. Die anderen Europäer sagen, was soll das mit Nord Stream 2? Warum umgeht ihr mit der Gaspipeline, an der Gerhard Schröder ein geschäftliches Interesse hat? Warum umgeht ihr damit die Ukraine? Warum macht ihr Geschäfte direkt mit diesen Russen? Da könnte man sagen, da hören wir mit auf. Ich weiß nicht, wie das vertraglich läuft. Da müsste man Jurist für sein. Aber das wäre eine Möglichkeit.
Also Sie sehen Möglichkeiten, die deutsche Regierung offensichtlich noch nicht sieht, weil sie eben das Gefühl hat, wir brauchen noch diese Partnerschaft mit Russland, was ja möglicherweise
ein Standpunkt ist. Vielleicht kann man es einen Tick anders formulieren, die sie nicht sehen will. Sie okay. will die Möglichkeit nicht sehen, denn natürlich sind sie da. Und man kann sich entscheiden, wollen wir nicht machen, nee, ist uns egal, oder wir machen irgendwas, was so ein bisschen aussieht, was seien wir verärgert. Aber im Übrigen ist halt Pech gehabt, dass hier einer erschossen
wurde. Auf der einen Seite muss man natürlich...
Das ist schon irre.
Weiter reden, das ist natürlich die Lehre von Diplomatie. Also dann zu sagen, wir hören auf zu reden, das ist natürlich auch nicht gut.
Und da denke ich deswegen ist es ja auch gut, dass die jetzt an einem Tisch sitzen oder saßen in Paris.
Ja, auf jeden
Fall. Auch
wenn
nicht allzu viel dabei rumgekommen ist, aber reden ist immer gut.
Frau Fried, wir werden den einen Punkt würde ich trotzdem gerne machen. Sie haben Frau Merkel in dieser Woche als Gewinnerin gesehen. Warum?
Ja, der Besuch von Angela Merkel in Auschwitz hat mich doch sehr berührt. Also er hat lange gedauert, bis sie hingefahren ist, 14 Jahre.
Das erste Mal in ihrer Amtszeit.
Ja, das finde ich auch bedauerlich. Das hätte deutlich früher natürlich passieren müssen. Aber jetzt, als sie dort war, hat sie doch, wie ich finde, die sehr, sehr richtigen Worte und den sehr richtigen Ton gefunden für diesen Anlass. Und sie hat uns alle gemahnt, unter anderem mit einem Satz von Primo Levi, einem Holocaust-Überlebenden, der sagte, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Und das ist ein Satz, der natürlich in Zeiten, in denen wir von populistischen Parteien von rechts mehr und mehr bedrängt werden, in der es Menschen gibt, die den Holocaust leugnen, in der jüdische Mitbürgerangriffen hier in Deutschland mehr und mehr wieder ausgesetzt sind. Sie werden offen auf offener Straße angegriffen, bespuckt, geschlagen. Ich meine, Halle, all diese Dinge sind so deprimierend, dass ich es gut und wichtig finde, dass unsere Kanzlerin sich hinstellt und eine solche Ansprache dort hält, an diesem wirklich schwierigen Ort. Jeder, der mal da war, weiß, was das bedeutet, dort zu sein. Vielleicht hat sie deswegen auch so lange gebraucht, um hinzufahren. Man könnte es ihr nicht verübeln. Auch ich habe zum Beispiel bis vor 3 Jahren gebraucht, um da hinzufahren. Und ich habe durchaus eine Verbindung mit diesem Ort. Mein Großonkel und meine Großtante sind dort ermordet worden von den Nazis. Also ich denke, jeder Deutsche sollte eigentlich in seinem Leben einmal in Auschwitz gewesen sein. Und Menschen, die den Holocaust leugnen, die möchte man eigentlich gerne, ehrlich gesagt, an den Haaren dorthin schleifen.
Damit sie das war der Punkt, den ich wichtig fand, dass Sie den noch machen. Stimmlich verhindert, aber der Punkt war nochmal wichtig. Herzlichen Dank dafür. Ich würde Ihnen gerne trotzdem noch jemanden gerne hier vorstellen in dieser Sendung, über den Sie vielleicht auch in dieser Woche ein großes Porträt gelesen haben, im Spiegel. Es geht um eine junge politische Aktivistin, eine ganz besondere.
Nathalie Dedreux ist 21 Jahre alt, arbeitet, hat einen Freund, lebt in einer WG und hat das Down-Syndrom. Seit sie 16 ist, engagiert sich die junge Kölnerin politisch. Sie kämpft zum Beispiel gegen einen Bluttest, mit dem Schwangere prüfen können, ob ihr Kind das Down-Syndrom hat. Dass die gesetzlichen Krankenkassen den Test unter bestimmten Umständen künftig bezahlen wollen, lehnt Nathalie Dedreux ab. Schon länger kämpft sie gegen die Spätabtreibung von Kindern mit Down-Syndrom. Ihre Frage an die Bundeskanzlerin in der Wahlarena 2017 macht die Bloggerin deutschlandweit bekannt.
Frau Merkel, 9 von 10 Babys mit Down-Syndrom werden in Deutschland nicht geboren. Sie werden abgetrieben. Wieso darf man Babys mit Down-Syndrom bis kurz vor der Geburt noch abtreiben? Dieses Thema ist mir wichtig. Ich will nicht abgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben.
Viele Eltern haben, glaube ich, Angst davor, mit einem behinderten Kind vielleicht sehr viele Schwierigkeiten zu haben und wissen noch gar nicht, was für Möglichkeiten es heute gibt. Meine Fraktion, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, hat sich jahrelang bemüht, dass bei den Spätabtreibungen eine Beratung notwendig ist, dass 3 Tage die Eltern noch einmal überlegen sollen, ob diese Abtreibung wirklich gemacht wird. Das war unglaublich schwer, dafür Mehrheiten zu bekommen. Das muss ich leider sagen, weil man sehr gesagt hat, das ist die freie Entscheidung der Eltern und insbesondere der Mutter. Aber wenn man sieht, was für ein toller Mensch Sie sind, dann kann ich nur sagen, ist es, glaube ich, richtig gewesen, dass wir darüber auch noch mal nachgedacht haben.
Und jetzt ist sie hier. Herzlich willkommen, Nathalie Dedreux und ihre Mutter Michaela Dedreux. Schön, dass Sie da sind. Nathalie, wir haben das gerade gesehen, Sie haben die Kanzlerin getroffen. Wie war das für Sie?
Ja, für mich war das ja was sehr, sehr Cooles. Ja, mal ins Fernsehen zu hüpfen.
Ja.
Ich mach's ja halt gerne und wollte meine Frage einfach mal loswerden.
Und wie fanden Sie die Kanzlerin und ihre Antwort?
Ich finde, sie ist eine coole Frau. Mhm. Ich bin auch ein Fan von ihr. Mhm. Hab sie auch gewählt. Mhm. Ja, ich find's einfach cool, mit ihr zu sprechen, um die Frage gerade mal loszuwerden und sagen, wieso wird man hier mit Down-Syndrom leiden und abtreiben? Mhm.
Sie hat versprochen, dass sie besuchen würde. Hat sie das dann auch gemacht?
Hat sie ja gemacht. Wir haben mit ihr über die Arbeit gesprochen, ob sie
Mensch mit Down-Syndrom hat, hatte leider keine. Im ja. Büro. Haben auch über Seehofer gesprochen.
Über Horst Seehofer?
Ja.
Warum über den?
Ja, nee, wir wollen den ja wegschieben.
Ach so. Was, die Kanzlerin wollte das auch?
Ja.
Also, das ist die News des Abends. Ja. Aber, das, ja. Also das, sie hat sie besucht, sie hat ihnen zugehört. Wie war dieser Moment in der Sendung? Frau Detreux, Sie waren ja mit Ihrer Tochter da.
Ich glaube, ich war aufgeregter als meine Tochter. Das war unglaublich spannend, weil ja nicht ganz klar war, ob sie wirklich drankommt. Das ist ja eine offene Fragerunde. Und ihr lag das doch sehr am Herzen. Und ich war sehr erleichtert, als sie dann drangekommen ist.
Die Kanzlerin hat gesagt, dass sie glaubt, dass viele Menschen und vor allem viele Mütter Angst haben, dass ihr Kind zum Beispiel ein Down-Syndrom haben könnte. Verstehen Sie das, dass die Menschen Angst haben?
Nein, weil man muss keine Angst haben, ja, weil diese Menschen einfach was Wertvolles sind und auch ein Willkommen auf der Welt haben. Und jetzt mal ganz ehrlich, ja, ich fühle mich hier wie ein Bittsteller.
Und eigentlich haben Sie Rechte, das ist genau das, was Sie sagen wollen, ne?
Ja. Genau.
Ihr Thema war ein Bluttest unter anderem. Man kann mit einem Bluttest in der Schwangerschaft feststellen, ob ein Kind zum Beispiel mit Down-Syndrom geboren wird. Sie sind dagegen, dass dieser Bluttest von der Krankenkasse auch bezahlt wird. Was ist denn Ihre Sorge?
Weil natürlich, dass Menschen mit Down-Syndrom nicht überall geboren werden. Ja? Es liegt auch daran, dass man nicht so viel Angst und Abtreibung machen muss, nur weil wir hier nichts tun. Ja, und das Leben mit einer vielfachen Behinderung ist hier kein Kinderspiel.
Aber es ist möglich, offensichtlich.
Ja.
Ja. Frau Detreux, Nathalie ist Ihr erstes Kind. Sie war 1998 dann eben schwanger mit ihr. Haben Sie einen Test gemacht?
Nein, wir haben keine Tests gemacht. Es gab damals schon Tests, es gab noch nicht diesen Bluttest. Es gab den sogenannten Trippeltest, womit man Statistiken hätte bewerten können. Das Mittel der Wahl war die Amniozentese. Wir haben natürlich...
Das ist eine Fruchtwasseruntersuchung. Genau. Da muss man dann durch den Bauch stechen, genau. Nimmt Fruchtwasser. Ist nicht ganz... ohne?
Und die kann man auch nicht so früh machen, die machen wir etwas später in der Schwangerschaft. Aber wir haben damals natürlich drüber gesprochen und haben aber...
Sie und Ihr Mann.
Mein Mann und ich und natürlich auch mit der Gynäkologin. Und wir beide, also mein Mann und ich, haben uns dazu entschlossen, solange es dem Kind gut geht, machen wir die Standarduntersuchungen, weil alles andere hätte keinen medizinischen Zweck für uns gehabt.
Und dann kommt das Kind auf die Welt. Im Kreissaal haben die Ärzte Ihnen eigentlich auch gleich gesagt, da ist etwas, worüber wir reden müssen?
Nein.
Wie war der Moment?
Nein, ich habe hier in Köln in Winsberg entbunden. Das ist eine etwas alternativere Geburtsklinik, sage ich jetzt mal, die etwas schonender und etwas ruhiger sind. Man hat mir das Kind auf den Bauch gelegt und...
ich lag mit Mandelaugen da drauf.
Genau, mit deinen wunderschönen Mandelaugen.
Halb asiatisch.
ja. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich es sofort gemerkt habe. Mir war das irgendwie sofort bewusst, dass da irgendwas anders ist. In so eine Geburt ist eine Extremsituation. Ja. Man muss sich erholen, man verdrängt das erstmal. Und ich hatte das große Glück, im Gegensatz zu vielen anderen Müttern, dass ich dann erstmal fast 2 Tage Zeit hatte, oder wir, mein Mann und ich, mit meiner Tochter zusammen, dass wir uns aneinander gewöhnen, bis das dann die Diagnosen auf uns niederprasselt.
Es sind mehrere Diagnosen gewesen.
Es war noch ein schwerer Herzfehler und eine neugeborene Leukämie und es wurde dann erstmal ziemlich hektisch und ziemlich anstrengend. Ja.
Was passiert in einem da? Also weil die Frau Merkel diese Ängste angesprochen haben, sind Sie ganz frei davon gewesen, dass Sie im Moment Angst hatten?
Nein, nein. Also ich kann die Ängste und Sorgen auch durchaus verstehen. Natürlich macht man sich Sorgen. Wir haben damals allerdings in erster Linie Angst ums pure Überleben unserer Tochter gehabt. Und das hat dann unheimliche Energien und Kräfte ausgelöst.
Also Sie haben gar nicht daran gedacht, wie wird das Leben, wird sie selbstständig, wird sie wie
dafür sie hatten wir nicht die Zeit. Dafür hatten wir in dem Moment einfach gar nicht die Zeit. Und wir haben dann tatsächlich fast 3 Monate im Krankenhaus verbracht, bis wir an den Punkt gekommen sind, wo man wusste, okay, man weiß jetzt, das Kind wird leben, dem Kind wird es medizinisch soweit gut gehen. Und dann konnten wir uns erst damit beschäftigen, richtig.
Nathalie, Sie haben einen Instagram-Account, da steht, ich bin Nathalie Detreux, ich habe das Down-Syndrom. Das Down-Syndrom ist cool.
Ja.
Warum ist es cool?
Ich habe einfach mal Lust, mich hier zu zeigen.
Und es ist cool, weil es eine Lebensform ist, die Sie cool finden.
Ja.
Gibt es denn Leute, die mit Ihnen zusammenleben? Sie sind jetzt gerade ausgezogen bei der Mama in einer Wohngemeinschaft.
Ja, genau.
Wie, mit wem leben Sie da jetzt?
Ich lebe jetzt mit meiner Freundin da, mit zwei Studenten, die halt normal sind erstmal. Ansonsten fühle ich mich einfach cool, um frei zu sein. Einfach ganz wegziehen.
Sie sind 21 gerade geworden. Wollten Sie schon lange ausziehen?
Ja.
Aber nicht, weil Sie die Mama nicht mögen, sondern weil Sie...
Ich hoffe es.
Sondern weil Sie frei sein wollten.
Auf die Knie.
Also Sie wollten ausziehen, weil Sie selbstständig sein wollten.
Ja.
So wie alle jungen Menschen das wollen. Frau de Drue, wenn Sie sagen würden, 21 Jahre haben Sie dieses Kind großgezogen, was ist denn jetzt der große Unterschied, wenn man ein Kind hat mit Down-Syndrom? Was macht den anderen solche Angst oder sind diese Ängste berechtigt?
Also ich glaube, was der große Unterschied ist, ist nicht das Kind. Also ich meine, ich sage jetzt immer Kind, obwohl meine Tochter mittlerweile eine erwachsene junge Frau ist. Der große Unterschied, das ist die Umgebung, das ist die Gesellschaft. Ja, man muss viel kämpfen. Man muss kämpfen für einen inklusiven Schulplatz. Man muss kämpfen im bürokratischen Hinblick. Man muss sich vielleicht auch manchmal rechtfertigen, wenn man mit der Frage konfrontiert wird, habt ihr das denn gewusst? Aber das sind ja alles Dinge, die nicht von meiner Tochter kommen, sondern vom Umfeld. Und das ist das Problem, finde ich. Und da ist, glaube ich, noch ganz viel Nachholbedarf, auch seitens der Politik, aber auch seitens der Gesellschaft, da endlich einfach offen für Inklusion zu werden. Und zwar ganz konsequent.
Gab es auch... Also viele junge Mütter, die oder Mütter überhaupt, die keine Ahnung haben, würden wahrscheinlich Angst haben, dass es eine Überforderung ist, dass man das Leben, so wie man es bisher gelebt hat, einfach nicht mehr leben kann, dass man vielleicht beruflich zurückstecken muss. Ist das alles auch wahr?
Oder naja, also wenn man Kinder bekommt und Kinder großzieht, dann ist das eine Herausforderung. Völlig egal, ob die das Down-Syndrom haben oder nicht.
Ja.
Und eine berufstätige Mutter zu sein, ist immer eine Herausforderung. Und ich habe mich damals irgendwann tatsächlich dazu entschieden, in Teilzeit zu bleiben und meinen Fokus doch auch auf das Muttersein zu schieben. Aber das habe ich für meine beiden Kinder getan, nicht nur für eins.
Also Sie würden Mütter auch ermutigen und sagen, so viele Probleme gibt es gar nicht?
Ja. Also, oder andersrum, ich glaube, man kann, das Leben birgt viele Überraschungen und Probleme, jeder von uns hat Probleme im Leben, denen können wir nicht ausweichen. Und damit müssen wir umgehen. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich vor 21 Jahren gewusst hätte, was da alles in diesen 21 Jahren passiert ist und dass ich heute mit Ihnen hier sitzen würde, gut, ich glaube, ich hätte mir dann auch ein paar Sorgen weniger gemacht. Okay. Und es ist ja auch nicht nur meine Tochter, wenn man sich umguckt, zum Beispiel in der Ohrenkussredaktion, für die du arbeitest. Es gibt sehr viele Menschen mit Down-Syndrom und ich sehe auch mit großer Freude, dass gerade in dieser Generation jetzt auch sehr viele da sind, die für sich sprechen und ihre Rechte einfordern.
Das ist wahr, Sie sind wahrnehmbar. Nathalie, Sie haben eine Ausbildung gemacht. Was ist denn eigentlich dann das, was Sie als Beruf machen?
Also eigentlich bin ich ja beim Ohrenkuss. Es ist ein Magazin von meiner Geburt jetzt, was es schon seit 20 Jahren gibt. Wovon Menschen mit Down-Syndrom hier eigentlich mitschreiben. Und da waren wir auch zum Beispiel auch sehr viel unterwegs in der Ukraine. Ja, da hat man gesehen, es geht den Menschen da nicht gut. Eigentlich sind die Russen hier da dran schuld. Ist mal ganz klar zu sagen. Weil Gewalt ist ja nicht unbedingt eine Lösung dafür. Dass man meint, nee, man müsste sich zu Hause rumsetzen. Nee. Das heißt, dass man auf Arbeitsplätzen kommt. Ja, daran ist Russland schuld.
Du meinst jetzt, dass die Menschen mit Down-Syndrom Arbeit kriegen in der Ukraine?
Ja.
Genau. Das heißt also, Sie sind Journalistin gewissermaßen, ja?
Ja, genau.
Und Bloggerin. Das heißt also, Sie schreiben auch im Internet. Ist das, was Sie auch dann in Ihrem Leben weitermachen wollen? Reisen und Reportagen machen, Leute treffen?
Genau.
Das macht
also
Spaß.
Also Ukrainer selber mit Down-Syndrom. Ja, denen geht es da nicht gut.
Wollen Sie noch
mal? Die hocken nur zu Hause.
Die haben keine Arbeit.
Wollen Sie noch mal in die Ukraine fahren?
Sehr gerne, mein Lieblingsland.
Und der Ohrenkuss?
Deswegen habe ich auch da einen Film gesehen.
Okay. Und der Ohrenkuss, was ist das genau? Ist das ein Heft, ein Magazin, eine Zeitschrift?
Magazin war richtig.
Mhm. Ist ein Magazin?
Wo ich ja mitschreibe.
Okay, von Menschen mit Behinderung, mit Down-Syndrom für alle Leser.
Ja, genau.
Okay. Das ist etwas, womit Sie auch, Entschuldigung, Ihren Lebensunterhalt gut verdienen können.
Ja, genau. Deswegen ist das Ukraine-Heft auch jetzt draußen.
Okay. Ich habe es gelesen, habe mich gefreut, dass man einfach viele Reisen machen kann. Sie haben sehr viele Reisen gemacht mit Ihrer Tochter auch. Also ein ganz normales, selbstverständliches Leben geführt. Mussten Sie manchmal gegenüber Leuten, die gekommen sind und gesagt haben, das haben Sie ja gerade gesagt, hättest du das nicht vorher wissen müssen, mussten Sie die Entscheidung, diesen Test nicht zu machen, eigentlich nochmal erklären?
Nein. Ich habe einmal eine etwas brenzlige Situation oder unangenehme Situation in der zweiten Schwangerschaft gehabt, wo ich einen jüngeren Sohn, bei dem wir auch keinerlei Tests gemacht haben. Wir haben gesagt, wir gehen, das ist genau wie in der ersten Schwangerschaft. Damals hat mir mal eine ältere Dame jovial die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, diesmal habt ihr aber doch besser hingeguckt. Das ist mir tatsächlich einmal passiert. Mhm. Aber ich habe das große Glück, dass in meinem Freundeskreis, in meinem Kollegenkreis und in meinem Umfeld wir sind da so aufgenommen worden. Okay. Und wir haben auch sehr viel gute Erfahrungen damit gemacht, einfach raus in die Welt zu gehen. Offen mit dem Thema umzugehen. Also drüber zu reden, zu sagen, hier, so ist die Situation, habt ihr Fragen, egal ob das im Schwimmverein war oder in der Kindergruppe, einfach offen zu sein, scheut euch nicht zu fragen, wir antworten gerne und damit sind wir eigentlich immer ganz gut gefahren.
Es wird wahrscheinlich in der Zukunft eine ganze Reihe von Dingen geben, die man testen kann vorher. Und das wird als medizinischer Fortschritt angesehen. Finden Sie das auch, das ist ein Fortschritt, dass man quasi schon in der Schwangerschaft sehen kann, das könnte passieren und das wird passieren? Oder sehen Sie es als Nachteil?
Ich sehe das als sehr gefährlich für unsere Gesellschaft an, weil das sind selektive Mittel. Also man muss vielleicht auch einmal dazu sagen, es wird ja verkauft mit diesem Test den werdenden Eltern, dass sie doch wissen möchten, ob ihr Kind gesund ist oder nicht. Den Test, den wir jetzt haben, der schließt drei Trisomien aus und ich glaube noch vielleicht eine Handvoll anderer chromosomalen Veränderungen. Mhm. Davon mal ganz abgesehen, dass das gar keine Krankheiten sind, ist das ein minimaler Teil an den Dingen, die im Laufe einer Schwangerschaft passieren können. Das heißt, wenn ich den Test mache und der negativ ist, weiß niemand, ob die Kinder gesund sind.
Das heißt, es ist eine Unsicherheit, die da reinkommt. Es ist nichts Absolutes und gleichzeitig bringt es einen wahrscheinlich dann eben in Konflikt, dass man dann, wenn man ein Ergebnis hat, denkt, man müsste handeln.
Genau. Und Sie haben es eben schon angesprochen, es sind noch weitere Tests in der Pipeline. Und wo hören wir auf? Mhm. Wo ist das Ende? Also ich glaube, in anderen Ländern gibt es tatsächlich auch schon Tests auf mögliche Krebserkrankungen. Ja. Irgendwann haben wir dann nur noch den vermeintlich perfekten Menschen da stehen. Und das wünsche ich mir für unsere Gesellschaft nicht.
Mhm. Nathalie, Sie sind gerade 21 geworden. Also letzte Woche hatten Sie den Geburtstag 21. Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft oder was sind Ihre Pläne, die nächsten?
Die Pläne sind natürlich, mal frei sein, ausziehen, weiter so machen, weiter so fürs Oldenburger Baby. Kennen Sie das?
Das ist der junge Mann, der auch abgetrieben werden sollte, aber lange noch überlebt hat, aber dann, glaube ich, vor gar nicht allzu langer Zeit gestorben ist. Mhm. Hieß der Tim?
Das ist der Tim Guido.
Ja.
Diejenigen, die den Arzt aber angezeigt haben.
Mhm. Genau, damals wurde.
Okay, das heißt, also Sie engagieren sich politisch eben für die Belange auch anderer Menschen mit Down-Syndrom.
Ja, genau.
Okay. Und werden da in Zukunft politisch auch weitermachen, zur Freude der Mutter, nehme ich an.
Ja.
Okay. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute hier waren und noch mal einen Punkt gemacht haben zu einem Thema, das uns noch sehr lange beschäftigen wird. Vielen Dank, Frau de Drue. Vielen Dank, Nathalie, dass Sie hier waren. Danke meinen Kommentatoren. Herr Blome, Herr Thaddäus, vielen Dank, Amelie Fried. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Hier ist gleich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin. Schönen Abend noch. We'll be right back.